von einem König. Von einem König, der dort ein bisschen, also es ist ein ganzes Kapitel, aber ich habe nur mal zwei Verse ausgesucht. Bekomme ich die Verse, Ergi? Da sind sie, genau. Zwei Verse von einem König. Wie geht er mit Gottes Wort um? Wie geht er mit der Bibel um? Wie geht er beschreibt es hier als Gesetz. Wie geht er mit dem, was Gott ihm gegeben hat, wie geht er damit um? Und im ersten heißt es, wie liebe ich dein Gesetz? Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Also er, zum einen, er freut sich darüber, dass er es hat. Er hängt irgendwie daran. Er findet das wahrscheinlich sehr wertvoll, dass er ein Gesetz hat, etwas, wo Gott ihm einen Rahmen gibt. Und er denkt auch den ganzen Tag drüber nach. Er überlegt, was hat das mit ihm zu tun? Und er versucht auch irgendwie, ja, danach zu leben, danach ja, irgendwie auch den Alltag vielleicht bestimmen zu lassen. Deshalb ist es ein Nachdenken über den ganzen Tag. Und meinetwegen ein König, der hat viel zu regieren, zu verwalten, der hat Verantwortung. Und jetzt schaut euch mal den zweiten Vers an. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Hey, er macht Gottes Wort als ein, ja, irgendwie als eine Möglichkeit, dass Gott dadurch einfach sein Leben lenken kann. Und dass er lernt, mit Gottes Wort einfach seinen Alltag auch irgendwie zu gestalten. Und vielleicht, wo er Entscheidungen zu treffen hat, wo er irgendwie Wege sieht, auch einfach zu schauen, okay, Gott, möchtest du, dass sie da vorwärts gehen soll? Und somit ist echt, also mir eine totale Hilfe, wenn ich Verse aus diesem Psalm 119 lese, dass ich merke, hey, dieser König, der hat eine Leidenschaft für Gottes Wort und der möchte danach leben, der möchte darin forschen, selber graben. Der möchte ja irgendwie es anderen auch weitersagen. Das finde ich cool, das finde ich herausfordernd. Ja, und wenn du daheim vor deiner Bibel sitzt, weiß nicht, ob du das manchmal machst, und du willst wissen, was hat dieser Text oder jener Text zu sagen, dann trau dich davor zu beten und hab den Mut einfach zu sagen, ja Gott, wenn's dich gibt, wenn du mir was zu sagen hast hier, dann lass mich das verstehen, was dort steht. Lass mich das irgendwie begreifen. Und für die Leute, die so ein bisschen Denker sind und so irgendwie, ja wahrscheinlich jeder Mensch, der in der Bibel liest, hey, du wirst an Stellen kommen, wo du so sagst, ich raff nix. Oder irgendwie, das ist zu schwer zu verstehen. Oder ja, anhand dem, dass er irgendwas in einem Kontext geschrieben ist von der jüdischen Kultur, wo ihr noch wenig Ahnung habt oder ihr braucht anderes Vorwissen, stör dich nicht daran und sei nicht irgendwie frustriert, wenn du nicht direkt die Bibel durchliest und alles von Anfang bis Ende verstehst. Sondern freu dich eher drauf, dass du in 10 Jahren immer noch Gott näher kennenlernen kannst. Freu dich drauf, dass das ein Prozess ist, wo du sagst, okay, manche Dinge verstehe ich jetzt noch nicht und die lasse ich vielleicht auch stehen. Und dann freut man sich, wenn man dann irgendwie irgendwann sich nochmal dran setzt und dann liest du den Text und denkst, yes, wieder was, wo ich umsetzen kann. Genau, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Vielleicht das bisschen, was du schon verstehst, das setzt auch um. Es gibt in der Bibel mal noch so ein Gedanke, wo es heißt, sei nicht nur Hörer, sondern auch Täter. Du liest vielleicht etwas, wo Gott sagt, hey, das ist gut, wenn du das in deinem Leben angehst, das ist gut, wenn du dies oder jenes lässt oder diesen jenes tust, dann hab auch den Mut, dort gehorsam zu sein, hab auch den Mut, dort zu sagen, ja, das gehe ich an. Ja, und ein bisschen zurückzukommen wieder zu unserem Bibeltext. In der Vorbereitung, da habe ich verschiedene, ja, Auslegungen und Meinungen über dieses Gespräch zwischen Nikodemus und dem Herrn Jesus habe ich so gelesen und habe beschlossen, euch davon keine mitzugeben. Sondern ich habe mir gedacht, ich will es so einfach wie möglich mit euch anschauen. Und wahrscheinlich werdet ihr sagen, wir fliegen so leicht über die Oberfläche drüber. Wir graben nicht so tief. Und wer jetzt sagt, oh, das ist aber schade, euch darf ich sagen, grabt selber tief. Und habe auch eine Buchempfehlung für euch, wo ich so gedacht habe, wenn die das jetzt mit reinbringen, dann kann es sein, dass die Hälfte von euch hier den Saal verlässt, weil sie sagen, oh, das ist mir auch zu trocken oder das geht mir irgendwie zu weit. Es gibt ein Buch von einem Herrn Fruchtenbaum, das heißt Das Leben des Messias. Und er bringt ein paar super Punkte auch in Bezug auf den Hintergrund von dem Nikodemus, von dem Pharisäer. Und wer da Bock hat, genau, gebt euch das Buch, das ist ganz cool. Das war mir wichtig, jetzt mal so vorneweg. Seid ihr schon ausgestiegen, oder? Gut, gut. Ich sehe euch nicht, deshalb nur die erste Reihe. Gut, wir waren beim Nikodemus. Und wir waren bei Copy and Paste. Das waren mal so Stichpunkte, die sind anfangs gefallen. Und wir schauen uns jetzt mal an, wer ist dieser Nikodemus? Ja, wer ist er denn? Nochmals. Also nach vorne. Ja, yeah. Er ist ein Mensch. Oh, wie unspektakulär, tut mir leid. Also er ist ein Mensch, er ist Pharisäer. Jetzt will ich kurz erklären, Pharisäer, was ist das? Müsst ihr euch vorstellen, das ist eine Gruppe jüdischer Lehrer, vielleicht eine Gruppe, die sich selbst für die Elite hält, für die religiöse Elite der damaligen Zeit. Das waren so die Pharisäer, vielleicht auch politisch ein bisschen, genau. Und dann ist er noch, wo heißt es hier, ein Oberster der Juden. Okay, hört sich auch mal mächtig an. Gehen wir mal weiter auf die nächste Seite. Ja, und dann sagt der Herr Jesus hier noch zu ihm in Vers 10, schaut mal, du bist der Lehrer Israels. Okay, er ist nicht nur ein Lehrer Israels, er ist der Lehrer Israels. Hört sich auch mächtig an. Ja, und dann kriegt er hier noch so einen Zusatz und weiß das nicht. Und ich finde, in dem Text kommt es cool rüber. Also, wir sind jetzt durchgegangen, er ist ein ganz normaler Mensch. Pharisäer, Oberster der Juden, er ist der Lehrer Israels und er hat keine Ahnung. Irgendwie hat er keine Ahnung. Und ja, da habe ich so überlegt, ja, von was hat er keine Ahnung? Ecke, geh bitte nochmal eins zurück. Ihr könnt es sehen, Der Jesus, er sagt es in Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und darum geht es ein bisschen, wie komme ich zu Gott, wie komme ich in Gottes Reich, wie kann ich Frieden haben mit Gott, wie kann ich eine Beziehung haben mit Gott. Und davon hat er keine Ahnung, der Nikodemus. Und ihr lieben Leute hier, das ist ja mal eine Frage, die unbedingt eine Antwort braucht. Wie kann ich eine Beziehung haben zu Gott? Der Nikodemus, der hat noch ein mächtiges Problem. Dadurch, dass er ein Jude ist, hat er geglaubt, dass er allein von seiner Herkunft her, dass er deshalb schon in Gottes Reich kann. Und einfach aus dem Grund heraus, er wurde als Jude geboren und dann denkst du, okay, ich habe kein Problem, zu Gott zu kommen. Und das ist mal jetzt ein Punkt, wo ich ein bisschen anknüpfen will, auch in Bezug auf dich. Vielleicht gehen deine Eltern in eine Gemeinde, in eine Kirche, du gehst mit, vielleicht wenn du die Leute fragen, irgendwie du bist gläubig oder so, dann sagst du, ja, ich bin Christ oder ich bin Katholik oder du haust so ein paar Titel raus. Vielleicht sagst du auch, ja, ich bin getauft. Oder meine Eltern sind Pastoren, meine Eltern sind Älteste oder so. Oder du sagst, hey, ich bin doch ein guter Mensch. bin doch so ein Gutmensch. Ich bin... Und das habe ich auch so ein bisschen gemeint mit Copy and Paste. Egal, wen wir kopieren, wen du kopierst, oder egal, welchen Titel du trägst, ja sogar egal, wer du bist, du kommst nicht zu Gott, also kommst aus eigener Kraft nicht zu Gott. Und wir haben keine Möglichkeit, vor Gott als gerecht dazustehen, aus eigener Kraft. Und in dem Zuge finde ich es sehr brisant, auch über diesen Nikodemus drüber nachzudenken, wer dieser Nikodemus wirklich ist. Das war nicht nur irgendein Pharisäer, sondern der war, ihr habt das gelesen, er war der Oberste der Juden. Und er war der Lehrer Israels. Ja, so, jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwie eine Möglichkeit, geistliche Titel zu sammeln oder irgendwie so dir da ein bisschen was anzueignen, religiös irgendwie unterwegs zu sein. Gegen diesen Superschriftgelehrten der Juden siehst du einfach alt aus, weil der war der damalige religiöse Überflieger sozusagen. Und wenn du jetzt auch denkst, ja, ich bin aber nicht so schlecht oder ich bin doch eigentlich relativ gut und bin auch gerecht und so, dann musst du auch drüber nachdenken, wie waren denn diese damaligen religiösen Männer, diese Pharisäer, die haben versucht, alles zu tun, um vor Gott als gut dazustehen, gerecht dazustehen. Die haben sich verbogen, die haben die Gesetze Gottes genommen und nochmal einen draufgesetzt. Und die haben sich wirklich, ja, die wollten da was bringen. Also selbst da, wenn wir denken, so schlecht bin ich doch nicht, die Pharisäer, die haben es wirklich versucht. Und trotzdem hat der Nikodemus hier keine Möglichkeit und keine Möglichkeit vor Gott als gerecht zu bestehen. Ich möchte euch gerne noch zwei Verse mitgeben, einen Punkt auf, was es heißt, vor Gott als gerecht zu stehen. Und der erste steht in Matthäus Kapitel 5. Der ist wirklich spannend, wenn ihr jetzt mal den Nikodemus im Hinterkopf habt. Da ist folgende Situation, der Herr Jesus, er redet zu den Jüngern, zu den Leuten, die um ihn drum waren und mehr von ihm wissen wollten. Und er sagt ihnen, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und die der Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Wir hatten den Vers jetzt erst vor ein paar Wochen mit ein paar Leuten zusammen, haben wir in der Bibel gelesen und da kam wir an den Vers und dann liest du den Vers und denkst dir, was? Wie abgespaced ist das? Schriftgelehrte und Pharisäer waren die haben versucht, folgerecht zu sein irgendwie gegenüber von Gott. Und die haben Vollgas gegeben und jetzt steht hier, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Keine Möglichkeit. Von mir aus, aus eigener Kraft, indem dass ich versuche, irgendwie gut dazustehen, gerecht vor Gott dazustehen, habe ich keine Möglichkeit. Cool, dass es damit nicht aufhört. Im 2. Korintherbrief, auch in Kapitel 5, da heißt es, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Bisschen verzickt, aber das ist vom Herrn Jesus die Rede. Von dem Sohn Gottes, der für uns am Kreuz dort gestorben ist, der unsere Sünden, unsere Schuld, das, was wir verbockt haben, das hat er getragen. Und ja, da merken wir, okay, aus eigener Kraft kriege ich es nicht hin, aber Gott hat alles dafür gemacht. Und indem, dass Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt in seinem Sohn, haben wir eine Möglichkeit, zu ihm zu kommen. in dem Vers 3, ich lese ihn euch nochmal vor, da hieß es, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und zu diesem Thema der Neugeburt im Prinzip, von neuem geboren werden, mag ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ein Freund, der besucht immer wieder Flüchtlinge hier in Memmingen und Umgebung und will ihnen ein bisschen helfen, will mit ihnen ins Gespräch kommen, genau, und tut da echt einen tollen Dienst, geht ihnen nach und will ihnen auch vom Herrn Jesus erzählen. Und er hat dann immer so eine kleine Bibel unterm Arm. Und dann kam ein Afrikaner auf ihn zu und hat gesagt, hey, ich bin auch Christ. Und mein Kumpel, der hat dann wohl so ein bisschen fragend geschaut. Und dann hat der Afrikaner lächelnd hinzugefügt, I'm born again. Okay? Born again, hat er gesagt. Und als er die Geschichte mir erzählt hat, oh, da habe ich gedacht, das ist ja mal eine coole Antwort auf die Frage, ob du ein Kind Gottes bist. Wenn ich sagen kann, hey, ich bin neu geboren. I'm born again. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, also immer noch, auch wenn das der damals gesagt hat, was heißt es jetzt genau? Was heißt es, neugeboren zu sein? Und wir müssen auch irgendwie überlegen, ja, was ist dafür nötig? Und der Nikodemus, der stellt dem Herrn Jesus ja auch die Frage, indem er sagt, hey, wie kann ich von Neuem geboren werden? Ich kann doch nicht noch einmal in den Leib meiner Mutter hineingehen und geboren werden. Also der Nikodemus checkt das nicht ganz mit dem Neugeboren. Und ich kann euch kurz erzählen, wie das bei mir war. Nicht die Geburt, sondern dass ich auch sagen kann, hey, I'm born again. Ganz kurzer Einschub, ich erzähle euch das kurz. Die, wo mich schon kennen, die können ja weghören, ihr kennt es ja dann schon. Wie viele hier heute Abend bin ich irgendwie christlich erzogen worden und habe diese Laufbahn, weiß nicht, ob man das so kennt, einfach, dass man als Kind in die Kinderstunde, dann in so eine Jugendgruppe, Teenkreis, Jungscherlager und was es alles gibt, wurde ich so mitgezogen. Meine Eltern, die haben mich auch immer mit in den Gottesdienst genommen. Ich bin brav oder weniger brav manchmal mitgegangen. Und bis zu einem gewissen Punkt in meinem Leben war es so ein Copy and Paste. Also einfach Dinge, die ich so nachgesprochen habe, wo ich gesagt habe, ja, das passt schon, aber ich habe das nicht selbst für mein Leben so festgemacht. Und im zarten Alter von 13 Jahren, da habe ich mit dem bisschen Wissen, was ich von der Bibel verstanden habe und von dem, was ich über Jesus gehört habe, habe ich gesagt und auch gebetet, dass der Herr Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und darum will ich nicht mehr irgendwie mein Leben leben, sondern ich will mein Leben abgeben und sagen, hey, Herr Jesus, du weißt besser, was mit meinem Leben anzufangen. Du hast alles dafür gegeben. Nicht mehr ich, sondern du. Und habe einfach eine Entscheidung getroffen zu sagen, ich glaube das, dass du für mich am Kreuz dort gestorben bist. Und ich glaube es, dass du der einzigste Weg bist zu Gott. Das war es im Prinzip so zu der Geschichte, warum ich jetzt sagen kann, I'm born again. Und ihr merkt vielleicht, dass ich keine Geburt erlebt habe, wie man sie halt erlebt. Ich habe noch keine Geburt erlebt, aber von dem, was ich mir sagen lassen, wie das so abläuft. Es gab auch keine mystische Erscheinung oder irgendwie ein großer Zauber, weshalb ich sagen kann, ich bin neugeboren. Gott ist es, der dieses von Neuem geboren, er schenkt es. Wenn wir sagen, hey, ich trenne mich von meinem alten Leben und Gott, ich möchte so leben, wie du es möchtest, dann schenkt er etwas, ja, was so viel heißt, wie man ist neu geboren. Ich bin ein Kind Gottes. Und der Jesus, er vergleicht das, also diese Wiedergeburt, die vergleicht er mit dem Wind. Der weht, wo er will und der nicht sichtbar ist, aber man kann die Auswirkungen sehen. Das ist eigentlich ganz cool, wenn wir darüber nachdenken, das ist irgendwie greifbar für uns. Dass wir es vielleicht gar nicht richtig einordnen können, was es heißt, wiedergeboren zu sein, aber man kann die Auswirkungen sehen. Und ja, ich bin wirklich froh über jetzt diesen Umgang vom Herrn Jesus mit dem Nikodemus, in dem, dass der Nikodemus eigentlich wenig rafft. Finde ich es cool, dass der Jesus trotzdem auf ihn eingeht. Und auch wenn wir Menschen wenig raffen, Gott geht wirklich auf uns ein und er ist gnädig, uns so viel zu verstehen zu geben, dass wir das greifen können, was er für uns getan hat. Wir schauen uns kurz nochmal die Verse 11, 12 und 13 an. Dort macht der Herr Jesus ein bisschen ihr könnt es selbst nochmal ein bisschen nachlesen, dort macht der Herr Jesus etwas klar, dass er Gott ist. Dass er der Sohn Gottes ist und er der Einzige ist, der etwas auch Himmlisches sagen kann. Gut, er macht es hier noch nicht, sagt er, weil der Nikodemus hat noch nicht mal das Irdische irgendwie verstanden, drum hält er es dort zurück. Aber er ist der Einzige, der vom Himmel herauf und auch wieder herabgestiegen ist. Und ganz spannend, will ich euch auch noch kurz mitgeben, schaut mal, ganz am Ende heißt es, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, damit ist Jesus gemeint, der im Himmel ist. Und der steht vor Nikodemus und sagt es, der im Himmel ist. Ich weiß nicht, ob Nikodemus das gecheckt hat, aber eigentlich hat Jesus damit gesagt, hey, ich bin der Sohn Gottes, der allgegenwärtig ist. Ich bin jetzt auch im Himmel und ich bin hier auf Erden. Ganz schön krass, so ein bisschen drüber nachzudenken. Und dieser Jesus, er begegnet uns und versucht uns einfach Dinge zu verstehen, zu geben von dem, was er von seinem Vater weiß, von Gott weiß. Und wir Menschen, wir haben ein Problem. Wir haben das Problem, dass wir selbst immer wieder Gott spielen wollen. So ähnlich wie, was ich nicht begreifen kann, das glaube ich nicht. Und was ich nicht sehen kann, das gibt es nicht. Vielleicht war jemand von euch bei den Vorträgen vom Roger Liebe jetzt, einem Forscher, Lehrer, Theologen hier in der Stadthalle in Memmingen. Der hat gut erklärt in Bezug auf die Evolutionstheorie, dass das nicht immer alles so wahr ist, wie wir es in den Schulen gesagt bekommen und dass das Ding ganz schön wackelig ist und nun mal nur eine Theorie ist. Und aber die Menschen rigoros irgendwie gegen Gott ankämpfen und ja nicht irgendwie was von einem Schöpfer wissen wollen, der uns geschaffen hat. Ja, und es gibt noch vieles mehr, was uns irgendwie zeigt, dass wir einfach zu stolz sind für einen Schöpfer. Wir sind zu stolz dafür, dass wir sagen, ja, es gibt einen Gott. Nee, ich will ja mein Leben selbst bestimmen, ich will es selbst leben. Und somit stellen wir uns auch gern auf eine Ebene mit Gott, wenn es ihn denn gibt, dann verlangen wir, die Dinge so zu verstehen, als ob wir selbst Gott wären. Aber Gott, er hat doch seinen Sohn auf die Erde geschickt, damit wir in sein Leben anschauen und ein Stück weit verstehen, wie Gott ist. Und er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt, damit er für uns dort am Kreuz auf Golgatha stirbt. Für unsere Schuld stirbt er dort. Ich glaube, damit machen wir jetzt mal ein Ende von diesem ersten Abschnitt. Und auch jetzt von der Predigt. Ja, und ich mag euch jetzt zum Abschluss noch sagen, der Herr Jesus, wie geht er mit Nikodemus um? Er gibt ihm hier noch nicht klar mit, was es heißt, wie man in Gottes Reich kommt und was es heißt, neugeboren zu sein. Und ich habe mir so gedacht, der Nikodemus, der hat so ein richtig fettes Fragezeichen im Gesicht hängen. Und denkt sich wahrscheinlich, was will der von mir? Ich bin doch hier der Oberchecker der Juden. Aber es ist cool, in den folgenden Versen geht der Jesus noch tiefer auf ihn ein. Und er drüsselt das auch noch ein bisschen auf, was es heißt, neugeboren zu sein. Er erklärt auch noch, was es heißt, wie komme ich zu Gott. Und wenn du es auch so ehrlich meinst, mit Gott wie der Nikodemus, der in der Nacht sich aufgemacht hat, zum Herrn Jesus zu gehen, dann habe ich Hoffnung, dass du durch ihn wirklich auch kennenlernst. Und ich darf dir sagen, du darfst selbst daheim weiterlesen, wie es weitergeht. Du musst nicht bis zum nächsten Satt warten. Aber nichtsdestotrotz, nur Mut. Benny wird es nächsten Sonntag aufklären, wie es weitergeht. Wird das Fragezeichen aus dem Gesicht von Nikodemus wischen und auch von uns hoffentlich, falls ihr noch Fragezeichen habt. Ich würde sagen, damit schließen wir, oder? Darf ich noch danke? Gut. Guter Gott, ich bin dir dankbar dafür, dass du uns begegnest, indem dass wir eigentlich nicht so viel verstehen und lang nicht an die Weisheit ranreichen, die du hast. Und du bist geduldig mit uns Menschen, auch wenn wir dir immer wieder vor den Kopf stoßen und wenn wir rebellisch sind. Du bist langmütig und du gehst uns trotzdem noch nach und immer wieder gibst uns Möglichkeiten, damit wir dich näher kennenlernen und dass wir umkehren von dem, dass wir egoistisch sein wollen und unser eigenes Leben leben wollen. Danke dir auch für den Abend und für die Möglichkeit, etwas von dir zu hören. Und mag dir bitten, Herr, dass wir da etwas mit nach Hause nehmen können und dass wir Mut haben, selbst da nochmal in unsere Bibel reinzuschauen, was es mit dir auf sich hat. Amen.